Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Bei uns wird's lecker heute. Sie mögen frische Brötchen, Eierschecke oder kalten Hund? Eine Scheibe frisches Brot mit guter Butter oder in der Weihnachtszeit die leckere Stolle? All das verdanken wir einem Mann, dem Bäcker. Und genau darüber wollen wir heute mehr erfahren. Auch über das immer noch beliebte und ungeschlagene Ostbrötchen. Das Bäckerhandwerk in der DDR, unser Thema im Exquisit-Podcast. Erinnern Sie sich noch an die DDR-Brötchen? Oder wie das Brot früher schmeckte? Wir schauen heute auf das Bäckerhandwerk im Osten und erfahren mehr darüber von Bäckermeister Thomas Scheinert aus Dresden. Und der sagt zum Beispiel, dass die Backzutaten früher natürlich meist aus der Region kamen.
Also es wurde schon viel regional bezogen, muss ich schon sagen. Also mein Chef hat Eier geholt irgendwoher, weil es sie von der Genossenschaft nicht gegeben hat. Der hat die Erdbeeren von irgendwelchen Frauen geholt. Also hat alles zusammengesammelt, was es gab. Und wir haben das gebacken. Das Mehl kam aus der Region. Aber wie Rosinen oder Zitronat, das kam früher aus dem Süden und das kommt jetzt auch noch aus dem Süden. Haben wir ganz viel Konserven gehabt oder Pflaumen. Ich weiß, zur Pflaumenzeit hatten wir eine Pflaumensteinmaschine. Was man jetzt alles von der Genossenschaft bekommt, das wurde dann früher alles in der Bäckerei gemacht. Also da kamen die Hausfrauen, haben ihre Pflaumen gebracht, wir haben die entsteint und eingefroren oder eingekocht. Kirschen genauso. Saisonal wurde verarbeitet für die Zeit, wo es nicht gab.
Und Thomas Scheinert verrät auch, was das Ostbrötchen so lecker macht.
Wenn Sie so mal durchgucken, alle kleinen Bäcker backen noch solche Ostbrötchen. Also das hängt einfach damit zusammen, weil man die Zeit noch hat. Also man kann den Teig noch liegen lassen. Ich kann noch Mehl beziehen, was ohne Ascorbinsäure ist oder Vitamin C, also ohne Zusatzstoffe. Wir nehmen noch Salz, wie zu DDR-Zeiten. Wenn man früher Salz bekommen hat, hat man einen Block bekommen. Nicht wie man heute im Laden gibt, dass es alles rieselt. Ich beziehe noch Salz ohne Rieselstoffe. Da muss man eben mal das Gewicht nehmen und mal draufhauen und da ist es wieder lose. Dann nehmen wir noch ein Backmittel aus Großhordau, das ist bei Bautzen. Die gibt es auch noch. Da haben wir schon zu DDR-Zeiten das Malz genommen. Und mehr kommt in den Brötchen eigentlich nie rein. Manche tun noch ein bisschen Fett dazu und Hefe und Wasser. Und wenn man ein DDR-Brötchen backt, muss man trocken garen, trocken und etwas kühler. Und da gibt es eine bessere Kruste.
Knusprig, klein und lecker. Ostbrötchen, Amerikaner und Co. Backen wie früher. Wir erinnern uns an das Bäckerhandwerk im Osten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Blick in die Backstube mit Ihnen. 5 Pfennig für ein Brötchen, für ein typisches DDR-Brötchen, lecker und knusprig. Diesem Brötchen wollen wir heute auf den Grund gehen. Gibt es sie heute noch? Und wie backte der Bäcker früher im Osten? Wir schauen heute auf das Bäckerhandwerk in der DDR. Mit eben Erinnerungen an das leckere Ostbrötchen. Jedoch auch an noch viele andere feine Sachen aus der Bäckerstube früher. Erinnern Sie sich noch an beliebte Backwaren? Mein Kollege de Kenze schon.
Das Netz übertreibt nie. Wenn dort also ein Grundnahrungsmittel mit Adjektiven wie unvergesslich, super lecker und bestes Brötchen ever garniert wird, dann nimmt da bestimmt keiner den Mund zu voll.
Es geht um unsere heißgeliebten DDR-Brötchen. Was benötigen wir dafür?
Nicht viel und im Grunde genommen auch keine DDR. Die Partei hat die Brötchen damals nur subventioniert, nicht das Rezept geliefert. Das war pure Handwerkstradition.
Ich finde es einfach toll, wenn das ganze Haus nach den frisch gebackenen Brötchen riecht. Die herrliche Farbe und der Duft machen richtig Appetit.
Nun ist aber gut, ich kann jetzt nicht zum Bäcker, aber ins Netz. Obwohl sich die Zutaten für DDR-Brötchen an einer Hand abzählen lassen, gibt es im Internet jede Menge Backvideos dazu. Als wär's Konditorei mit Schwarzwälder Kirschtorte. Apropos Schwarzwald. Auch im Westen ist man hellhörig geworden beim Knuspern.
Also Rezepte, DDR dies, DDR das, DDR Brötchen, keine Ahnung. Jedenfalls dachte ich, DDR Brötchen teste ich mal. Da sind nämlich komische, aus meiner Sicht komische Zutaten drin. Kann das überhaupt schmecken?
Naja, durchaus möglich, trotz der politisch fehlgeleiteten Bevölkerung. Der Gaumen entscheidet.
Ich teste erstmal ohne Brotaufstrich.
Ist immer ein gutes Zeichen. Was sagt denn die Tiefenanalyse?
Ich weiß gar nicht, was Sie sagen, aber schmeckt gut. Wie ein Brötchen halt, aber auch irgendwie so ein bisschen.
Wie früher. Das muss man neidlos anerkennen.
Ja, man hat was zu beißen. Ja, herrlich.
Allein schon die Teigtextur des aufgeschnittenen Brötchens.
Also es ist nicht so mit Luft vollgepumpt, so wie wir das kennen von der Industrie.
Allerdings macht auch die es nicht, um das Brötchen irgendwann fliegen zu lassen. Nein, ihr fehlt schlicht die wichtigste Zutat, Zeit. Weil die ist Geld. Da wird man nicht nur im Westen ungeduldig.
Dauert halt ein bisschen. weil es ständig gehen muss. Einmal gehen, zweimal gehen, Stunde gehen. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat am Sonntag, gute Sache.
Auch hier rollt der Rubel heute nicht mehr durch den Staat, sondern allein die Kundschaft. Und die hat's oft eilig. Entsprechend ist es dann eben doch ganz schnell egal. Hauptsache Brötchen. Früher dagegen.
Diese Brötchen wurden bei uns aufgeschnitten, da kam eine Bratwurst rein. Die wurden verzehrt bei Sojanka oder bei Eintöpfen jeglicher Art.
Was man im Netz nicht alles erfährt. Ich war mit dem Netz früher immer Brötchen holen.
Die Bäcker im Osten sind heute unser Thema. Wie wurde gebacken und vor allem, was macht das beliebte Ostbrötchen bis heute so ungeschlagen? Wir erzählen von Bäckern und Teigwaren. Erinnern Sie sich noch an Kuchenränder? So war das früher. Da gingen die Kinder zum Bäcker und fragten, haben Sie Kuchenränder? Und wenn man Glück hatte, dann gab es welche. Und die hielten auch nicht bis nach Hause, sondern die wurden schon gleich auf dem Weg dahin aufgefuttert. Oder können Sie sich vorstellen, mit Ihrem fertig angerührten Teig und Ihren Pflaumen oder Erdbeeren zum Bäcker zu gehen? Ihm das alles zu überreichen und der Bäcker backt dann Ihren Kuchen? Früher war das gang und gäbe, sagt Bäckermeister Thomas Scheinert aus Dresden. Da kamen die Leute mit ihren Teigen und der Bäcker hat gebacken. Und wenn man mal Bäcker in der DDR googelt, dann kommt immer erst mal eins. Artikel über die DDR-Brötchen. Diesem Phänomen wollen wir heute auf den Grund gehen und auch noch viel mehr erfahren über die Bäcker in der DDR. Und zwar von Thomas Scheinert, Bäckermeister aus Dresden und Fortführer einer alten Traditionsbäckerei. Herzlich willkommen zusammen mit Ihrer Gattin im Exquisit-Podcast, Ehepaar Scheinert.
Guten Tag.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Erstmal wollen wir Sie ein bisschen genauer kennenlernen, Herr Scheinert. Warum kennen Sie sich so gut mit Backwaren aus, DDR-Backwaren?
Ich habe 88 angefangen zu lernen, als Konditorarzt und dann als Bäcker. Mhm. Ich habe 2 Jahre Konditor gelernt und dann 2 Jahre Bäcker. Ja, und damals haben wir noch DDR-Brötchen gebacken, 88.
Wie war denn überhaupt so der Werdegang von einem Bäcker? Wie lange, wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, war das gleich geregelt? Wie lange hat man gelernt? Was wurde alles vermittelt?
Also man hat eigentlich komplett alles gelernt, wie jetzt auch. Plus, ich denke immer, wenn man von früher her geht und von jetzt, sind die Anforderungen dann bei der Prüfung sind jetzt geringer wie damals. Muss man schon einfach so sagen. Ne? Also jetzt, vor allen Dingen in den letzten Jahren merkt man das, dass die Prüfungsanforderungen abnehmen. Also zum Beispiel gibt es jetzt keine gezogenen Teige mehr zur Prüfung. Das war bei uns noch, das musste sein, zu DDR-Zeiten jetzt.
Was macht man mit einem gezogenen Teig?
Zum Beispiel französischen Blätterteig oder deutschen Blätterteig oder Plunderteig.
Das gehört doch zum Backen dazu?
Das gehört eigentlich für mich auch zum Backen dazu, ne, dass man das zur Prüfung machen muss. Aber das wird jetzt nicht mehr verlangt, ganz einfach.
Die Lehre 2 Jahre?
2,5 Jahre.
2,5, gleich überall. Also das war jetzt nicht nur hier so, sondern
war überall so,
allgemein. Und was vermittelt man dann? Also Lebensmittel, Nährwerte und dergleichen, gehört das alles mit dazu?
Das gehört alles dazu, genau. Also aber es ist, der größte Teil ist eigentlich Brotbacken und Brötchenbacken. Das ist eigentlich der überwiegende Teil bei der Ausbildung. Und dann kommen eben die ganzen kleinen Sachen wie Sandmassen, gezogene Teige jetzt, ne? Und dann Torten und Sahnetorten noch dazu.
Wurde vielleicht auf was besonders Wert gelegt früher auch in der Ausbildung oder dann auch später im Beruf? Also was man dann gehört hat, das musst du dann mal
zu
später?
Zu DDR-Zeiten jetzt? Oder? Ich würde sagen, Wert gelegt wurde damals zu DDR-Zeiten genauso wie jetzt auf Brot und Brötchen. Da war kein großer Unterschied. Also man musste selber einen Brotteig herstellen können und einen Brötchenteig. Und überall. Mhm. Wenn man jetzt in eine andere Bäckerei gekommen ist, musste man das auch können. Das ist jetzt genauso. Es geht mehr darum, ein Bäcker stellt ja nicht bloß Brot und Brötchen her und jetzt erst recht nicht mehr. Sondern er muss ja vielfältig sein. Er muss ja in allen Gebieten von Backwaren gewisse Kenntnisse haben. Ne? Das lässt jetzt ein bisschen nach.
Wo hat man denn das Wissen hergenommen vom Backen? Also ja, die Menschen backen ja schon ganz lange.
Also ich würde sagen, Bäcker und Metzger oder Fleischer, das ist irgendwie die 2 Handwerksberufe, gibt es ja schon Jahrtausende. Also das würde ich sagen, so hat ja unser Leben erstmal angefangen, ne? Mit den 2 Handwerksberufen. Und das wird über Generationen weitergegeben, ganz einfach. Ja. Dann habe ich ja noch 4 andere Betriebe dahinter gehabt, also weiter in meiner Laufbahn dann. Die Rezepte übernimmt man dann und verbessert sie. Von jedem nimmt man das Beste mit und fängt dann bei sich an zu Hause.
Gab es eigentlich, wissen Sie das, ob das da Unterschiede gab zwischen Kombinatsausbildung, es gab ja auch große Bäckereibetriebe, und wenn man jetzt vielleicht bei einem Bäckermeister direkt vor Ort im kleinen Familienbäcker war?
Die Ausbildung war überall gleich. Ne? Also man musste die gleichen Anforderungen erfüllen, zur Prüfung dann. Ne? Ich habe neben Kombinat gelernt, ich habe in einem Handwerksbetrieb gelernt, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber in der Schule saßen wir zusammen. Die Schulausbildung war genau die gleiche wie jetzt. Also oder wie damals zwischen Handwerksbetrieb und Kombinat. Ne?
Wann steht denn so ein Bäcker eigentlich auf?
Das ist ein Problem. Also wir haben versetzte Arbeitszeiten. Bei uns fangen sie unterschiedlich an. Der erste fängt 2:30 an, 3:30, 4:30, 5:30. Und dann gibt es noch eine Spätschicht zur Weihnachtszeit 8:00.
Die ist dann am beliebtesten, oder?
Nein, also man unterschätzt das immer. Wenn man Familie hat, fangen die Gesellen lieber zeitig an, damit sie mittags zu Hause sind. Das ist komisch, ne? Aber es ist einfach so. Und die Jüngeren, die fangen lieber spät an, weil sie abends sofort gehen wollen. Das ist einfach so. Ne? Aber wenn jetzt die Gesellen Familie haben, ist es meistens so, da schaffen die Frauen die Kinder in den Kindergarten oder gehen in die Schule und dann nachmittags holen dann meistens die Männer die Kinder ab.
Jetzt habe ich gelesen, dass es neben den Kombinaten, und wir haben es auch gerade gehört, Handwerksbetriebe, dass es auch private Bäcker gab in der DDR. Stimmt das?
Ja, na klar.
Ja. Ne? Also das hat
ich habe ruhig gearbeitet bei den privaten Bäckern. Aber die waren eben begrenzt bis auf 10 Leute, glaube ich. Also die durften nicht mehr wie 10 Beschäftigte haben. Dann wurde es eine BGH.
Dann gucken wir uns mal genau das Backen an. Zutaten zum Beispiel, wo kommen die her im Osten? Regional wird da auch manchmal was von weiter her geliefert. Wie war denn das früher?
Also es wurde schon viel regional bezogen, muss ich schon sagen. Also mein Chef hat Eier geholt irgendwoher. Das weiß ich gar nicht, wo der die hergeholt hat, weil es die von der Genossenschaft nicht gegeben hat. Der hat die Erdbeeren von irgendwelchen Frauen geholt. Also hat alles zusammengesammelt, was es gab. Ne? Und wir haben das gebacken. Irgendwo Erdbeerschlehtorten dann eben jetzt zur Zeit jetzt. Aber das Mehl kommt aus der Region. Aber ist, im Grunde genommen ist es jetzt auch noch so. Wir beziehen unser Mehl auch noch aus der Region. Da hat sich nicht viel geändert. Wir haben eine Mühle im Erzgebirge und dort beziehen wir unser Mehl auch noch her.
Das habe ich gesehen bei Ihnen auf der Homepage. Das ist natürlich auch toll, wenn es Mehl von zu Hause kommt.
Ja. Lohnt sich ja gar nicht anders. Ne? Oder was ist denn jetzt noch? Die Butter oder so kommt aus Lebersdorf. Das ist alles um die Ecke rum. Ne? Aber wie Rosinen oder Zitronat, das kommt früher aus dem Süden und es kommt jetzt auch noch aus dem Süden.
So, nun jetzt haben wir auch schon gehört, ja, was es alles so gab, hat man irgendwie zusammengekratzt. Wie funktioniert denn das? Wie kann ich denn was sicherstellen? Oder wie muss ich denn vielleicht auch manchmal kleine Kniffe und Trickse machen, wenn es eben nicht alles gab? Also auch Stichwort Marzipan, Persipan, so.
Resipan.
Oder Resipan.
Ja, ja, das hat man einfach Ersatzstoffe gefunden. Wenn es keine Mandeln gab, hat man auch Ersatzstoffe gefunden.
Und wenn keine Erdbeeren sind, dann gucke ich, ob ich Stachelbeeren kriege, so.
Genau. Wir haben auch ganz viel Konserven gehabt. Also es wurden ganz viele Konserven oder Pflaumen. Ich weiß, zur Pflaumenzeit hatten wir eine Pflaumensteinmaschine. Was man jetzt alles von der Genossenschaft bekommt, das wurde dann früher alles in der Bäckerei gemacht. Also da kamen die Hausfrauen, haben ihre Pflaumen gebracht, wir haben die entsteint und eingefroren oder eingekocht. Kirschen genauso. Mhm. Alles saisonal wurde verarbeitet. Für die Zeit, in der Zeit, wo es nicht gab. Aber das macht jetzt die Industrie für uns, muss man schon sagen. Jetzt heutzutage ist es so, da kann man die Pflaumen auch genauso gefrostet beziehen, ne? Und da macht es eben die Industrie. Bloß die Pflaumen, die es jetzt gibt, kommen aus Polen und früher hat man sie eben aus dem Nachbarort geholt.
Da gibt es keine Pflaumen mehr im Nachbarort?
Es gibt noch Pflaumen im Nachbarort, aber das Entsteinen kostet viel zu viel Geld, muss man schon sagen. Das macht man vielleicht, wenn man mal 10 Kilo oder 20 Kilo, aber nee, eine Tonne oder so, das macht keiner mehr.
Na, wir versuchen ja rauszufinden, was hat sich so gewandelt. Und das sind halt so die Dinge,
Die Spezialisierung von den einzelnen Sachen ist einfach so. Das machen eben andere jetzt.
Waren die Zutaten, war das eigentlich gestützt staatlich? Gab es da was dazu oder zahlt das wirklich der Bäcker aus eigener Tasche?
Also ich weiß bloß, es gab Festpreise für Brötchen. Die konnte man auch nicht antasten. Und da gab es eine Rückvergütung, glaube ich, übers Mehl. Und so viel müsste der Bäcker packen. Eine Schrippe, also ein kleines Brötchen, kostete 5 Cent. Ne? Und ein Brot kam, glaube ich, 97, eine Cent, sondern Fänge. 97, kann das sein, 97 Fänge. Ja, das ist jetzt gestützt worden, muss ich passen, da bin ich zu jung.
Können Sie sich sonst an Preise noch so erinnern? Oder Sie, Frau Scheinert, fällt Ihnen da noch?
Ich überlege gerade, ich hätte gedacht, ein Brot kam 1,04 Mark.
Dann zum Schluss, ne?
1,04 Mark. Und ich glaube, Kaffee 8,60 Mark.
Ja.
Also die 5 Pfennig, die sind immer sehr wohl zitiert und gerne auch zitiert heute noch. Genau. Mensch, für 5 Pfennig, das war lecker.
Davon könnte man auch nicht backen, das ging nie. Auch zu DDR-Zeiten nie.
Ja, daher halt die Vermutung, es muss ja gestützt worden sein. Und wie kriegt der Bäcker natürlich sein Geld rein, denn er muss ja auch irgendwo leben, wenn er das für 5 Pfennig verkauft. Das heißt, der Bäcker macht im Grunde genommen oder hat damals im Grunde genommen durch den Staat dann doch seinen Gewinn gemacht.
Also durch Rückvergütung übers Mehl. Also es wurde übers Mehl abgerechnet dann.
Und wie gesagt, wir haben auch schon gehört, es gab Preisvorschriften. Also dass
die
durfte
man auch nicht verändern. Also man konnte jetzt nicht einfach fürs Brötchen dann 7 Cent verlangen. Das ging nie. Oder 7 Fänge.
Was waren damals vielleicht so der Renner? Was ging denn im wahrsten Sinne des Wortes weg wie warme Semmeln? Gab es besondere vielleicht Gebäckstückchen, egal ob Kuchen, Brot, wo man sagt, das war im Osten super, super lecker?
Ich will es mal so formulieren. Was zu DDR-Zeiten produziert wurde, hat man alles verkauft. Das ist wirklich ganz gegangen. Und jetzt muss man viel mehr tun, damit der Kunde in den Laden kommt, um das zu verkaufen. Wir haben ja früher zweimal Brot gebacken und das war immer alle. Oder Kuchen oder so. Da kam der Kuchen erst um 2 aus dem Ofen mittags, ne, oder um 1. Und der war trotzdem abends alle. Das ist ein Phänomen. Ne? Aber es gab ohne die Fülle an Geschäften, wie es jetzt gibt. Aber es wurde immer alles verkauft. Es war nichts übrig. Für die heutige Zeit wäre das schön so, aber es ist eben nicht mehr so.
Kann man dann also sagen, dass es vielleicht auch so typische DDR-Backwaren gibt, wie dieses Brötchen oder auch Amerikaner? Gab es sowas auch im Westen, diese Art von, also wie also, er aufgebaut
Amerika,
war?
Wenn Sie jetzt auf Amerikaner ansprechen zum Beispiel, ne? Wir haben zu DDR-Zeiten auch Amerikaner gebacken, ne? Da kommt Ammonium mit rein. Und ich habe versucht, vor 5 Jahren wieder Amerikaner zu backen. Und habe ich bestimmt ein halbes Jahr oder ganz lange gebraucht, um das wieder so zu backen. Weil heutzutage werden Amerikaner meistens mit Backpulver gelockert und früher haben wir Ammonium noch richtig genommen. Und ich wollte das wieder so machen wie früher. Und das wieder so hinzukriegen, das ist wirklich schwer. Also man braucht da wieder viel Geduld und viel, also man muss das wieder probieren.
Hat sich's gelohnt?
Hat's gelohnt, wir machen es wieder so.
Ja. Da hören wir schon gerade die Zutaten. Die haben sich ja gewandelt. Gab es früher eigentlich schon viele Konservierungsstoffe? Hat man früher auch mit künstlichen Zutaten gearbeitet oder hat sich das doch sehr heute eher dann verändert? War es früher natürlicher?
Also mir für uns jetzt mal gesprochen, bloß für uns, wir versuchen Konservierungsstoffe komplett rauszulassen. Es gab auch zu DDR-Zeiten schon Konservierungsstoffe, damit was länger hält, ne? Also Schwefel oder so, hat man früher auch schon genommen. Aber für unseren Betrieb, wir versuchen das komplett wegzulassen. Die Rohstoffe an sich, wie die sich verändert haben, ein Beispiel am Mehl. Man züchtet das Mehl immer weiter, ist einfach so. Und jetzt war die Witterung ja sehr feucht und da hatten ja viele Bauern die Befürchtung, dass es Auswuchsgetreide gibt. Also das bedeutet, dass das Korn auf der Ähre schon anfängt wieder zu keimen, also die Stärke abgebaut wird. Aber durch die Züchtung über die Jahre hat man das hingekommen, dass es sehr lange dauert, ehe das passiert. Und deshalb haben wir auch eine hohe Qualität an Rohstoffen, muss man schon sagen. Getreide ist immer besser geworden, die ganzen Jahre. Was aber auch zur Folge hat, dass das Eiweißgehalt im Mehl immer stärker wird. Und das hat für ein DDR-Brötchen wieder negative Folgen. Zum Beispiel. Ne? Ne? Butter ist auch viel besser. Ne? Früher. Oder Hefe. Hefe war früher manchmal flüssig oder zähflüssig. So schlecht war die Hefe. Und jetzt bekommt man perfekte Hefe.
Gibt es Unterschiede zum Backen früher und heute? Also wir hören schon, an den Zutaten hat sich einiges gewandelt. Dann ändert sich da auch das Backverhalten?
Ja, ganz eindeutig. Ne? Und die körperliche Arbeit war früher viel, viel schwerer wie jetzt. Die wenigsten Bäckereien hatten ein Mehlsilo. Man hat immer 50 Kilo Säcke geschleppt. Und wo ich noch angefangen habe mit der Lehre, gab es noch 100 Kilo Säcke, wo man Salz oder Zucker bekommen hat. Das war schon körperlich schwer. Oder 2 Kilo Brote. Wer kauft heute noch ein 2 Kilo Brot? Das sind die wenigsten. Ne? Und wenn man dann so einen langen Deckel hat, wo 20 Kilo drauf liegen, das ist schon schwer.
Also da hat sich durchaus auch
getan. Ja, von dem Bäcker hat sich viel verändert. Also vom körperlichen her, ne?
Dann wollen wir uns mal dieses Gebäck angucken, dieses wahrscheinlich wichtigste Gebäck des Ostens. Das ist ja heute noch in aller Munde und bei ganz vielen wäre es auch gerne wieder in aller Munde, weil es ja nicht mehr so alltäglich ist, dass man dieses Brötchen findet, dieses Ostbrötchen. Was macht denn das Brötchen jetzt so beliebt?
Also für mich ist es der Geschmack, ganz einfach der Geschmack. Und jeder Bäcker bäckt sein eigenes Brötchen. Wenn es ein großer Bäcker ist, der hat das Problem, dass er früh morgens um 6 seine Filialen alle bestücken muss. Wenn es solche Kleinbäcker sind wie mir und wenn Sie so mal durchgucken, alle Kleinbäcker backen noch solche Ostbrötchen. Also gibt es mehr wie die Großen. Also die Großen können das eigentlich gar nicht mehr. Das hängt einfach damit zusammen, weil man die Zeit noch hat. Also man kann den Teig noch liegen lassen im Kessel. Ne? Also man macht den Teig erst. Oder wir fangen mal von Rohstoffen an. Rohstoffe. Ich kann noch Mehl beziehen, was ohne Ascorbinsäure ist oder Vitamin C. Ne? Also ohne Zusatzstoffe. Wir nehmen noch Salz, wie zu DDR-Zeiten. Wenn man früher Salz bekommen hat, hat man einen Block bekommen. Nicht wie man heute im Laden geht, dass es alles rieselt. Ich beziehe noch Salz ohne Rieselstoffe zum Beispiel. Das gibt es auch noch. Da muss man eben mal das Gewicht nehmen und mal draufhauen und da ist es wieder lose. Dann nehmen wir noch ein Backmittel aus Großharda, das ist bei Bautzen. Die gibt es auch noch, wie zu DDR-Zeiten. Da haben wir schon zu DDR-Zeiten das Malz genommen. Und mehr kommt in den Brötchen eigentlich nie rein. Manche tun noch ein bisschen Fett dazu. Das sind eigentlich die Rohstoffe, die 4. Und Hefe und Wasser. Wasser ist wichtig für den Bäcker. Und das kann ein großer Betrieb schon nicht mehr. Ein großer Betrieb braucht schon spezielle Backmittel, damit die eine Gärtoleranz haben. Und dann geht das bei einem großen Betrieb die Herstellung ganz anders. Ein großer Betrieb muss Brötchen feucht und warm garen. Und wenn man ein DDR-Brötchen backt, muss man trocken garen. Trocken und etwas kühler. Und da hautet das auch nicht ganz so ab. Und da gibt es eine bessere Kruste.
Das war nämlich, ich habe mich so ein bisschen im Bekannten- und Familienkreis rumgefragt und habe gesagt, was würdet ihr einen Bäcker fragen wollen? Ja, DDR-Brötchen. Frage mal, warum die immer so knusprig waren und auch knusprig geblieben sind.
Genau.
Und frage bitte auch, warum man davon satt wurde und heute wird man von dreien nicht wirklich satt. Also viel heiße Luft im Westbrötchen.
Genau, genau. Die werden einfach nicht so groß. DDR-Brötchen werden nicht so groß.
Genau.
Weil keine Backmittel drin sind.
Also ist da der reine Nährhalt drin?
Genau. Also vom Gewicht her sind die gleich. Also ein großes Brötchen wiegt genauso viel wie so ein DDR-Brötchen. Ne? Also das ist vom Gewicht her ist das, plus ein anderes Brötchen ist viel, viel größer. Und deshalb denkt man, dass da viel mehr drin ist. Aber das ist es nie. Ein DDR-Brötchen hat einfach die Krumenstruktur nicht so groß. Ne? Deshalb ist das fester und kompakter. Und die Kruste ist deshalb anders, weil wir trocken garen. Wer DDR-Brötchen herstellt, da ist die Kruste trocken. Also vorm Backen ist die Oberfläche ganz trocken. Oder fester. Und deshalb ist die Kruste dann auch etwas fester und bissiger, ne, hat einen besseren Biss.
Man hört das. Man sagt, ich wurde satt, das kleine Brötchen hat gereicht.
Genau.
Und es war immer schön knusprig.
Genau, das und ist das Knusprige dann.
Jetzt backen Sie ja heute auch noch so. Denn bei Ihnen kriegt man, ja, wenn der Volksmund sagt, DDR-Brötchen, es ist doch das schönste Kompliment eigentlich, wenn das Volk das annimmt. Also Sie backen ja heute noch solche Brötchen. Haben Sie auch andere Ostbackwaren bewahrt bei sich im Laden? Wie wir schon gehört haben, Amerikaner wird wieder versucht.
Ich war auch eine gewisse Zeit lang im Westen drüben und dann bin ich wieder rübergekommen und habe Eierschecke gemacht. Also wo wir den Betrieb übernommen hatten, ne, das war ein ganz großes Problem, die Eierschecke. Und da muss ich wirklich ein großes Dank sagen an Herrn Rissmann. Das war ein Bäcker hier auf der Königsbrücke. Da habe ich den angerufen, habe gefragt, ob er das mir mal beibringen kann. Und der Chef, also der Backstubenleiter, ein gewisser Herr Richter, der hat mir einen halben Tag Eierschecke machen beigebracht. Also das fand ich so klasse, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich den Betrieb schon und seitdem mache ich die Eierschecke von Herrn Rissmann.
Na, da sagen wir erstmal liebe Grüße.
No, genau. Ja. Und der hat eben auch die Eierschecke von seinem Vater und von seinem Vater übernommen. Und genauso ist es mit Rezepten jetzt, weil sie vorhin so sagte.
Ja,
man gibt die Rezepte dann weiter. Und ich habe jetzt eben das Rezept von Herrn Rissmann. Was noch anders ist vielleicht zu anderen Bäckereien. Wir machen noch eine 3-Stufen-Führung beim Brot. Das gibt es in Dresden auch kaum noch. Also das heißt, in der ersten Milch, dann Essigsäure in der zweiten. Und in der dritten Stufe, meisten Bäcker machen bloß 1 oder 2 Stufen. Und in der dritten Stufe machen wir die Hefevermehrung. Also wir setzen an unserem Brot keine Hefe zu. Das ist auch wie typisch DDR. Ne? 3 Stufen Sauerteigführung. Weil einfach, es gab nicht so viel Hefe, also musste man sich helfen, also hat man das selber gezogen.
Also ich sehe, das fiel vorhin auch schon mal, wir lassen dem Brötchen, ich glaube beim Brötchen war es, die Zeit.
Genau.
Also auch, dass der Teig gehen kann. Da sind wir auch bei diesen ganzen Glutengeschichten, warum wir heute so viel, glaube ich, Probleme damit kriegen, weil das gar nicht mehr die Zeit bekommt, rauszugehen quasi. So wurde mir das mal erklärt, dass wenn man Brot nicht lange genug oder Mehl, also Teig nicht lange genug gehen lässt zum Beispiel, dass dadurch auch das Gluten viel verstärkter ist. Also
das Problem ist eigentlich Zeit. Man hat ja lange Kohlenhydratketten. Wenn man den Teig Zeit gibt, werden die klein gemacht. Immer mehr. Wird es immer mehr zu Zucker, ne? So ein Einfachzucker dann. Und das ist viel bekömmlicher für uns, wie wenn man ein Brötchen durch eine Anlage laufen lässt. Da hat das Brötchen vielleicht eine halbe Stunde Zeit. Vom Anfang bis zum Ende. Oder eine Dreiviertelstunde. Also wir lassen die Teige schon eine Dreiviertelstunde bloß im Kessel liegen. Ne? Und da kann sich das viel mehr abbauen. Ne? Die langen Kohlenhydratketten. Heutzutage kann man eben 1 Kilo mehr Hefe dazu hauen. Das ging zu DDR-Zeiten eben nicht. Wir mussten warten, bis der Teig anfing zu garen. Das ist der Unterschied zu jetzt. Jetzt spielt das Kilo Hefe gar keine Rolle. Hauptsache die Zeit, weil das Zeit ist teuer heutzutage. Mhm. Ne? Und früher zu DDR-Zeiten war die Hefe teuer, weil es die gar nicht gab. Das ist der Unterschied zu jetzt. Jetzt ist Zeit teuer, dafür sind die Rohstoffe im Verhältnis zum Endprodukt billig. Und jetzt müssen wir uns wieder umstellen, weil sonst verkaufen wir nichts. Ne? Den Brötchen wieder Zeit geben, damit wir Geschmack reinkriegen und dann verkaufen wir auch besser. So ist meine Überzeugung. Aber das können eben bloß kleine Betriebe. Große Betriebe haben da ganz schöne Probleme damit.
Ich habe das schon öfter auch gehört, wenn wir hier so über Eis und wir haben ja schon über auch viele Produkte gesprochen, auch über Süßigkeiten und dergleichen. Und da kam es auch ganz oft raus, dass aus dem Mangel heraus gute Dinge entstanden sind. Weil so wie Sie jetzt sagen, wir konnten ja gar nicht anders. Also kriegt das Brötchen die Zeit, die es braucht. Und am Ende haben wir was Hochwertiges geschaffen, aus dem Mangel heraus quasi, im Vergleich vielleicht zu heute, wo man sagt, die Zeit ist nicht mehr da. Also das ist mir jetzt schon öfter mal untergekommen, dass ich das...
Das ist schon so, das ist. Aber es wollen ja auch alle mehr verdienen, das ist genau das Gleiche.
Ja, jeder muss natürlich gucken, wie er ein- und auskommt, das stimmt schon. Und eine gewisse Qualität sollte ja auch ihren Preis haben dürfen. Ne?
Aber am Ende ist es immer der Verbraucher. Wo geht der Verbraucher hin und kauft ein? Also wir machen jetzt zum Beispiel, das haben wir jetzt neu angefangen, französische Baguettes und Focaccia. Und da sind uns die Franzosen wirklich in Teigführung sehr weit vorneweg. Also wir machen jetzt 48 Stunden lang Teigführung mit dem Baguette. Und dort schmeckt man das wirklich richtig raus. Wenn man einen Teig 48 Stunden lang im Kühlhaus liegen lässt und dann backt, ist das was ganz anderes, wie wenn man das bloß wie bei uns 2 Stunden liegen lässt. Das ist wirklich, Geschmack ist dann entscheidend.
Sie haben ja die Bäckerei, die Sie übernommen haben. So habe ich das jedenfalls im Vorgespräch verstanden. Das war ja auch jemand, der das abgegeben hat an Sie.
Da hat man viel Glück, ja.
Ja, und der hat Ihnen auch dann die Rezepte quasi hinterlassen.
Genau, der Herr Nopper war das. Der Herr Nopper hat, ich glaube, 74, 72 so angefangen mit der Bäckerei bei uns oben und hat 2001 abgegeben. Ich habe noch 3 Monate mit Herrn Nopper zusammengearbeitet und dann hat er noch 1 Jahr bei uns gearbeitet. Und das war eigentlich sehr gut, also muss man schon sagen. Und ich muss auch Herrn Nopper auch sagen, der hat sich nie verbogen. Der hat ab der Wende immer das Brötchen so gelassen, wie er es gelernt hat. Und das war mein großes Glück.
Und da strahlen die Augen. Ja. Sie können es ja jetzt leider nicht sehen, ich schon.
Also das war wirklich mein Glück. Also Brot und Brötchen verkaufen wir wirklich viel.
Jetzt sind Sie ja auch eine Schaubäckerei. Hm. Was darf ich mir denn da vorstellen? Kann ich da gucken kommen?
Also 2001 hat das angefangen. Wir haben uns auch beschäftigt damals mit, was man Neues machen kann und dass man die Kunden ranzieht. Und 2000 oder 99 ging das mit den Schaubackstuben los. Und da haben wir eben gesagt, wir machen ein kleines Fenster bei uns rein. Und jetzt ist es eigentlich so, wenn jetzt Kinderbacken ist oder in der 4. oder 3. Klasse, geht es immer vom Korn zum Brot, gibt es in der Schule direkt so ein Lernfeld und da kommen immer dann Schulklassen zu uns und backen Brötchen zum Beispiel. Und die backen dann ganz normal Brötchen und dann kriegen die mitgegeben. Also die Brötchen, die sie backen, können sie auch mitnehmen. Kindergeburtstage machen wir auch noch, aber für 2 oder 3 Leute, das lohnt sich nie. Ich bevorzuge eigentlich Schulklassen oder sowas.
Gibt es etwas, woran ich ein gutes Gebäck erkennen kann? Als Kunde schon? Ist schwierig, weil meistens sieht es ja immer so super lecker aus. Gerade auch bei den großen Ketten. Das sieht immer so fein aus und dann beißt man manchmal rein und denkt so.
Ob man das erkennen kann? Es muss jeden, also wenn man reinbeißt und es schmeckt, ist es schlecht. Ganz einfach.
Das weiß ich ja vorher nicht.
Aber meistens ist ja so, dann geht man nie wieder hin. Ne? Und das merkt der Bäcker sofort. Und die Geschmäcker sind, ich würde sagen, die Geschmäcker sind so unterschiedlich geworden. Gerade auch Allergene oder so, ne? Dort immer so das Richtige zu finden, ist wirklich schwer.
Was ist denn das Schönste an Ihrem Beruf?
Dass man sieht, dass was fertig wird. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt nie im Büro sitzen und irgendwelche Listen ausfüllen, was ich auch machen muss, was ganz schlimm ist für mich. Das wäre für mich ganz schlimm. Aber ich sehe, wenn ich abends fertig bin, ich habe was geschaffen, ich habe was fertig gebracht und das ist schön, finde ich. Genau wie ein Maurer, der sieht, dass er eine Wand verputzt hat. Also ich könnte jetzt nie irgendwas anderes machen, wo ich jetzt nicht sehe, dass was irgendwas geschaffen wurde. Das ist für mich das Schönste.
Herr Scheinert, dann danke ich Ihnen erstmal für die schönen Geschichten aus der Backstube und auch für die wunderbare Begegnung, jemanden getroffen zu haben, der so viel Liebe empfindet für das, was er tut. Das finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass Sie die Welt ein bisschen leckerer machen, als Sie sie vorgefunden haben. Und dass Sie das Gute und das Alte, Traditionelle, dass Sie das bewahren und dass Sie uns das weiterhin schenken. Vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Bäckerhandwerk in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Elefant, Tiger und Co., der Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.